Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und das ist die 92. Folge des Deutschlandfunk-Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Stefan Detjen ist hier. Wir gehen auf die 100 zu. Das müssen wir uns nochmal überlegen, was wir da dann machen. Das kann man ja nicht so ganz einfach spurlos vorübergehen lassen.
Konfetti fürs Radio sind ja leider so schwierig.
Sagt, jetzt sind schon die anderen Stimmen genau zu hören.
Katharina Hamberger.
Und dann haben wir eine Leitung nach Köln aufgebaut. Dort ist
Ann-Kathrin Büsker, hallo.
Ann-Kathrin, hallo. Du hast auch irgendein Jubiläum zu feiern gehabt, erinnere ich mich aus deiner Twitter-Timeline.
Gott, meine Twitter-Timeline ist so lang. Was meinst du jetzt im Speziellen?
Beim Deutschland, wie viele Jahre beim Deutschlandfunk?
Anfang des letzten, also Anfang April hatte ich mein 5-jähriges Deutschlandfunk-Jubiläum.
Glückwunsch. Wow, mögen danke. Viele heitere und erkenntnisreiche Jahre folgen.
Ich hoffe es.
Wir haben uns deswegen zusammengeschaltet, weil wir alle drei am Wochenende Erlebnisse bei politischen Parteien hatten. Mhm. Katharina und ich waren in Münster beim Wahlauftakt der CDU und CSU mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber. Und Ann-Kathrin?
Ich war 2,5 Tage bei der FDP. Die hatten ihren Parteitag in Berlin in der Station. Ging darum, den Vorstand komplett neu zu wählen. Aber es gab auch ein paar programmliche Sachen zu klären. Unter anderem sowas wie Klimaschutz oder auch Diversität. Frauen war ein Riesenthema. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber reden.
Ja, fangen wir doch damit mal an. Denn das war auch ein Grund, uns mit dir zusammenzuschalten. Denn wir haben das nicht erlebt. Klaus Rehme, der auch noch mit dabei war, ist zurzeit mit dem Außenminister in Südamerika unterwegs. Da machen wir dann vielleicht auch nochmal einen Podcast, wo einige von Reiseerlebnissen erzählen können. Aber wir wollten jetzt tatsächlich einfach von dir wissen, Ann-Kathrin, wie war das da? Wir haben viel in den Medien gelesen, gesehen, wenn es darum ging, ein paar spektakuläre Effekte zu erzielen. Chinesische Schriftzeichen auf der bunten Wand, eine Rede mit ein paar gezielt gewählten Provokationen, Punkten.
Stichwort Spargel.
Du hast es jetzt erwähnt.
Ich wollte es eigentlich gar nicht
sagen. Wir hatten, um das jetzt den Hörern klarzumachen, kurz vorher noch geredet und haben überlegt, bringen wir das Thema Spargel überhaupt rein? Und Ann-Kathrin meinte, nee, also ich rede nicht über Spargel.
Ja, komm, bei der Vorlage musste ich es erwähnen.
Sind wir Gefangene unserer eigenen Medienmechanismen? Ist das dieses Ding, da drückt einer auf den Knopf und wir schnurren sozusagen ab. Einer sagt was und dann funktioniert ganz vorhersehbar, was auch immer, die Empörungsmechanik, die dann vielleicht Lindner und der FDP gerade nutzen soll, die polarisieren soll, ganz gezielt. Wie siehst du das?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, darüber zu reden und wollte es deshalb auch gar nicht ansprechen, weil ich sehe es genauso. Das ist eine ganz gezielte Spitze, die sich an ein gezieltes Publikum richtet, eine tendenziell eher linke Blase im Netz. Ich meine, er hat zitiert die Kolumne von Margarete Stokowski, Kolumnistin bei Spiegel Online, die ein bisschen sich lustig gemacht hat über die deutsche Spargelfixiertheit. Und wir alle wissen, wie gerne sich Christian Lindner und die FDP von Grünen abgrenzen, von so einer tendenziell eher linken Blase. Also genau von denjenigen, die voll angesprungen sind auf diese Spargel-Anekdote, die er da erzählt hat, die er auch vorgetragen hat in so einem Duktus mit so einer leicht schauspielerischen Attitüde. Das war einfach so ganz gezielt auf eine Zielgruppe zugeschnitten und alle haben sich drauf gestürzt.
Ja. Also bei mir hatte es den Effekt, dass ich dann gestern, nachdem ich das zunächst einfach nur immer wieder so in Social-Media-Kanälen mehr als in anderen Medien wahrgenommen habe, dass ich dann tatsächlich irgendwo diese Kolumne von Margarete Stokowski gelesen habe und zum einen festgestellt hat, es ist nicht das, was Lindner insinuiert hat. Es ist nicht das Ding, da sind linke, urbane Mittis, die wollen uns jetzt den nächsten Spaß verderben nach dem Autofahren und den Flugreisen, wollen sie uns auch noch den Spargel verbieten. Es ist eine, ich kann das gar nicht anders sagen, ich habe mich köstlich amüsiert beim Lesen. Es ist eine wirklich sehr witzig geschriebene Kolumne, also kleine Leseempfehlung, das ist der Effekt schon mal, lohnt sich. Die Frage ist, wie das beim FDP-Parteitag wirkt, denn ich habe auch diesen Ausschnitt gesehen und dann habe ich irgendwo in die Gesichter gesehen der Delegierten und dachte, die Partei zumindest ist ja doch nochmal eine andere Partei. Das ist nach wie vor die sehr bürgerliche Partei, wo ich dann den Eindruck hatte, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich kenne das auch selber von FDP-Parteitagen, dass die gar nicht unbedingt für diese Spielchen, für diese medialen Effekte zu haben sind.
Also ehrlich gesagt habe ich schon den Eindruck gehabt, dass dieses Momentum da in der Rede ziemlich viele ziemlich witzig fanden. Ich glaube, das kam schon ganz gut an. Wobei, ich würde auch nochmal einschränken wollen, ich glaube, das war gar nicht so unbedingt auf die Delegierten zugeschnitten, sondern ich bleibe dabei, das war halt gezielt an ein Publikum draußen. Wir hatten das ja auch im letzten Jahr bei seiner Rede da hatte er dieses unsägliche Beispiel von dem Inder in der Bäckerschlange gebracht, bei dem die Menschen ja wissen wollen würden, wo der denn herkommt, damit sie keine Angst vor ihm haben müssen. Und das hat ihm ja auch schon einen enormen Shitstorm eingebracht. Und ich glaube, diese Shitstorms oder diese Aufmerksamkeit in sozialen Medien, das ist auch was, wo Christian Lindner inzwischen einfach drauf setzt.
Das hält ihn ja wirklich auch tagelang dann in den Medien, genau ja. Mit diesem Thema. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tage wir im vergangenen Jahr über genau diese Brötchengeschichte diskutiert
haben. Viel zu lange.
Also wie viele natürlich auch Witze dann darüber gemacht wurden, aber jetzt diese Spargelgeschichte ist ja auch so, dass man sich denkt, das ist im Moment eine der größten politischen Diskussionen, zumindest.
Ja, wobei ich den Eindruck hatte, die Brötchengeschichte damals, die Bäckergeschichte, hat Lindner ja versucht, dann selber zurückzuholen. Er hat sich dann selber aufgenommen, ich glaube noch unmittelbar nach dem Ende des Parteitags, hat das erklärt. Und in der Tat, die Geschichte war ja nicht, ich habe was dagegen, dass da irgendwie Dunkelhäutige in der Bäckerei stehen. Die Geschichte war, dass ein Mitarbeiter der Fraktion, wenn ich mich richtig erinnere, mit Migrationsbiografie in der Familie diese Geschichte erzählt hat und gesagt hat, und es ging ja letztlich darum, die Gewissheit, wer als Migrationsgeschichten im Land ist, da soll eine allgemeine Sicherheit sein, das ist legal, da muss niemand misstrauisch schauen. Das war sozusagen die Geschichte, die er erzählen wollte.
Ja, die er erzählen wollte, die aber er natürlich dann ungeschickt erzählt hat und die auch letztlich eine rassistische Komponente ja auch hatte. Und ich glaube schon, ja, er hat beim letzten Mal versucht, das wieder einzufangen. Aber ich glaube, er hat auch beim letzten Mal gelernt, Katharina hat es ja angesprochen, wir haben tagelang darüber dann noch geredet, dass man mit solchen Geschichten eben auch eine Aufmerksamkeit generieren kann. Und Christian Lindner lebt von Aufmerksamkeit. Man muss sich nur mal seinen Instagram-Account
angucken. Jede Partei lebt von Aufmerksamkeit.
Genau, und deshalb setzt er jetzt einfach diese Spitzen. Deshalb hat er dieses Jahr auch wieder diese Spargelspitze gesetzt, die weniger kontrovers war mit Blick auf Themen wie Rassismus, sondern die einfach dazu diente, sich von einem bestimmten Klientel, tendenziell eher grün, tendenziell eher links, abzugrenzen.
Können wir denn mal
über Inhalte reden?
Genau, über Inhalte reden, weg von dieser Spargelgeschichte. Also ich glaube, dieser FDP-Parteitag war ja an vielen Punkten ganz interessant. Also es gab diese Themen, die du angesprochen hast, die Debatte Klimaschutz natürlich, auch die Debatte über Diversität, über Frauen, aber es gab ja auch die Kontroverse um Nicola Beer und Agnes Strack-Zimmermann, also die Frage, wer wird stellvertretende Parteivorsitzende und Agnes Strack-Zimmermann, die dann zugunsten von Nicola Beer zurückgezogen hat. Kannst du das mal atmosphärisch beschreiben? Also wie war dieser ja sehr lange dauernde Parteitag für FDP-Verhältnisse?
Also ich war sehr beeindruckt von dem Support, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann bekommen hat. Christian Lindner hat sie auch nochmal extra verabschiedet aus ihrer Position. Es gab ein kleines Video, das ihre Biografie zusammengefasst hat. Und dazu muss man vielleicht sagen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in den vergangenen Jahren im Vorsitz wirklich gute Arbeit geleistet. Und jetzt ist vor ein paar Wochen plötzlich klar gewesen, dass Nicola Beer in ihrer Funktion als EU-Spitzenkandidatin eben in diesen Vorsitz aufrücken möchte. Und es wäre dann zu einer Kampfkandidatur gekommen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich dagegen entschieden, letztlich auch um die Partei zu schonen und um die EU-Spitzenkandidatin nicht zu beschädigen, weil ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Nicola Beer verloren hätte, wenn es zu einer Kampfkandidatur gekommen wäre.
Jetzt ist sie mit knapp über 50% rausgekommen.
58% hat sie nur bekommen. Das ist natürlich ein richtiger Dämpfer und das wurde auch fortgesetzt. Sie hat ja dann an Tag 3 quasi zum Abschluss ihre große europapolitische Rede gehalten, was sich erstmal enorm verzögert hat, weil sich die Partei vorher noch anderthalb Stunden lang über die Frauenquote gezofft hat. Und bei der Rede, in Klammern, die nicht sonderlich gut war, haben nur ganz wenige Leute wirklich tatsächlich interessiert zugehört. Und Applaus? Naja, gab es sehr, sehr wenig. Also da geht eine Spitzenkandidatin auf EU-Ebene aus diesem Parteitag meiner Meinung nach auch ein bisschen beschädigt raus.
Andererseits, gleichzeitig, wenn wir über Wahlergebnisse sprechen, fand ich interessant, als ich dann mir die genauer angeschaut habe bei der Wahl zum erweiterten Vorstand, das beste Ergebnis für den FDP-Finanzexperten Otto Fricke, also ein Signal eigentlich für die, sagen wir mal, ausgesprochen sachorientierte, nüchterne FDP. Ich glaube, Fricke nach Solms inzwischen der Dienst oder der mit an Dienstjahren zweitälteste Abgeordnete im Bundestag. Ja. Wow. So sieht man, wie diese Partei insgesamt verjüngt ist und wie da auf dem Parteitag aber dann doch gleichzeitig Signale gesetzt werden, die sagen wir mal, das Bild einer traditionellen, sehr sachorientierten, auf Erfahrung setzenden FDP betonen.
Ja, da würde ich sagen, Fachpolitik und Zuverlässigkeit auf bestimmten Gebieten, die setzt sich da dann einfach durch und kommt sehr, sehr gut an. Also wer in der FDP thematisch für etwas steht und das auch wirklich glaubwürdig vertritt, der hat gute Chancen, einfach von der Partei sehr gerne gehabt zu werden. Das hat man ja auch bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesehen als Verteidigungspolitikerin.
Jetzt müssen wir natürlich noch über die neue Generalsekretärin
sprechen.
Genau,
das wollte ich auch gerade ansprechen. Steht die auch für inhaltliche Debatte, Sachlichkeit?
Sachlichkeit durchaus. Ich würde sagen, Linda Teuteberg ist auch so ein bisschen was wie ein grundsätzlicher Gegenentwurf zu Christian Lindner, weil Teuteberg sehr überlegt agiert und sie hat etwas, was einem Lindner, finde ich, immer stärker fehlt und auch ihrer Vorgängerin Nicola Beer gefehlt hat, nämlich eine gewisse Empathie. Also sie ist in der Lage, irgendwie auf nicht nur auf Menschen zuzugehen, sondern den Menschen auch in der Politik in den Mittelpunkt zu stellen, wobei in Klammern sie auch für eine sehr, restriktiv ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber für eine sehr klare Migrationspolitik steht. Also sie ist eine sehr gute Figur, um einerseits empathisch auf Menschen zuzugehen, aber auch klar in der Sache für Themen zu stehen, nämlich für einen klaren liberalen Migrationskurs. Und ich glaube, dass sie wird dieser Partei meiner Meinung nach ziemlich gut tun, eben gerade wegen dieser menschlichen Art, die sie hat.
Irgendjemand, oh Gott, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer, irgendein Medium schrieb, Lindner heißt Linda. Also sozusagen das, was Lindner als Generalsekretärin, als Gefahr für die Vorsitzenden war, wird Linda Teuteberg für ihn sein.
Ja, das halte ich für vollkommen abstrus, diese Überschrift, die da gleich kam.
Warum?
Die FDP ist in den letzten Jahren und das weiß er selber auch, ist eine Solo-Geschichte von Christian Lindner gewesen. Mhm. Er musste Frauen in die Führungsspitze bringen. Deshalb sind andere Kandidaten, die genannt worden sind, die als qualifiziert galten, etwa der junge Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel, an dieser Stelle nicht zum Zuge gekommen. Er hat eine junge, charismatische Politikerin gewählt, die in der ersten Legislaturperiode im Bundestag bewiesen hat, dass sie auch den Umgang mit Medien sehr, sehr professionell, sehr aktiv beherrscht. Sie hat als Innenpolitikerin ist sie zu einem Gesicht der FDP geworden, ist ausgesprochen aktiv in sozialen Medien, hat es geschafft, sich in den traditionellen Medien, im Fernsehen, auch bei uns als Interviewpartnerin zu profilieren. Mhm. Also,
und sie kommt aus Brandenburg, was ein Land ist,
sie kommt aus Brandenburg. Wird. Also der Lindner muss solche Leute nach vorne bringen und dann da gleich wieder draus zu machen. Also sozusagen erst sagt man, das sind ja die gleichen Leute, die gesagt haben, die FDP ist viel zu sehr eine Lindner-Solo-Show, und dann bringt da jemand anderen mal nach vorne und sofort wähnt man den Dolch im Gewande.
Nee, aber ich glaube, ich finde die These schon unterstützbar, weil Linda Teuteberg, glaube ich, eine sehr, sehr gute Politikerin ist und einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, in ihrer Art sehr, sehr, ein sehr, sehr großer Gegensatz zu Christian Lindner, der, ich glaube, auch so langsam ein bisschen an seiner Vormachtstellung verliert. Und jetzt hat er eine richtig gute Generalsekretärin, die Themen der Partei richtig gut verkaufen kann und auch menschlich verkaufen kann. Ich glaube, die Frau wird noch was. Also wirklich, ob sie jetzt unbedingt
aber sie wird dem Vorsitzenden auf lange Zeit nicht gefährlich. Lindner, ich glaube, der weiß sehr genau, dass er die FDP sozusagen wirklich quasi Toten wiedererweckt hat, aber als Partei wiedererweckt hat. Die FDP ist keine charismatische Führungsbewegung geworden, sondern da sind die traditionellen Parteistrukturen, wie wir es jetzt auch auf so einem Parteitag sehen, sind noch viel zu stark, als dass er das wirklich als reine Solo-Nummer durchziehen könnte. Der muss die Partei breiter aufstellen, auch um als Vorsitzender dauerhaft überleben zu können.
Absolute Zustimmung, und ich finde, genau das sieht man jetzt auch gerade. Du hast ja auch Johannes Vogel schon angesprochen, der wird ja auch ein immer größerer Kopf, beziehungsweise bekommt eine immer größere Bekanntheit. Konstantin Kuhle als junger FDP-Abgeordneter, auch kluger Innenpolitiker aus Niedersachsen. So langsam erleben wir, dass da in der neuen FDP-Generation einfach wirklich gute Fachpolitikerinnen und Politiker heranwachsen und sich dadurch die FDP natürlich auch breiter aufstellt.
Wie hat sich das dann deiner Meinung nach gezeigt bei diesen eben großen Debattenthemen. Also wir haben ja, glaube ich, gesehen, dass dieses Frauenthema sehr von jungen Frauen auch mit dominiert worden ist. Ich habe immer wieder gesehen, Nicole Bauer, auch eine Abgeordnete, die in der ersten Legislatur im Bundestag ist, die da sehr viel Herzblut, glaube ich, reingelegt hat. Und beim Klimaschutz haben wir die Julis auch ziemlich Radau gemacht. Also wie hat sich das geäußert, dass die FDP da vielleicht auch irgendwie von unten neue Leute nachkriegt?
Ja, also ich finde, das sieht man in beiden Themen. Gerade, also ich meine, Diversität und Klima, das sind jetzt auch nicht so unbedingt FDP-Kernthemen, aber man sieht halt schon, dass die Partei sich auch bei diesen Themen positionieren muss. A, weil der gesellschaftliche Druck einfach so groß ist, gerade bei der Klimapolitik, aber B, einfach auch, weil da junge Köpfe sind, die in dieser Hinsicht was bewegen wollen. Und das bringt die Partei, finde ich, gerade auch in in so einen Suchmodus zwischen, wie konservativ sind wir, wie progressiv sind wir? Wie können wir dabei liberal bleiben? Ich finde das sehr spannend zu beobachten, gerade mit Blick eben auf diese Themen.
Wir reden über eine Partei, und das muss man ja nochmal sagen an der Stelle, die bekannt hat, zuletzt Signale ausgesandt hat, dass sie, auch nachdem sie aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen ist, zurzeit wieder bereit ist und willens ist, in eine Bundesregierung einzutreten. Auch das kann man nicht als Solonummer machen, da braucht man mehr als nur einen Vizekanzler. Und damit wechseln wir vielleicht mal den Schauplatz und schauen auf die Unionsparteien, die Katharina und ich angeschaut haben. Wir haben natürlich in Münster, Katharina, schon drüber gesprochen, aber auch aus der Distanz nochmal, nachdem wir jetzt in den letzten Tagen Überschriften lesen. Gestern, die CDU kündigt eine Klausur für die Tage nach der Europawahl an. Sofort Gerüchte, auch wieder Spekulationen, Gerüchte. Da tritt jetzt Merkel zurück und Kabinettsumbildung. Wir gleichen, das ist natürlich mit den Eindrücken ab der Unionsparteien, die wir da in Münster gesehen haben. Was schließt du daraus?
Also ich habe in Münster eine Union erlebt, die schon sehr dafür kämpft, dass sie die Leute, die Wähler irgendwie an die Urne kriegt, dass sie Begeisterung für Europa auslöst und versucht, irgendwie Themen zu setzen. Also ich fand das ja eine wahnsinnige Inszenierung. Wir hatten da eine Liveband, zwei Generalsekretäre, die mit Headset auf der Bühne erschienen sind, Markus Blume und Paul Ziemiak, und dann Leute aus dem Publikum befragt haben. Dann gab es eine Art Wetten-das-Couch. Da saß dann immer, wurde dann immer ein Politiker hochgerufen zu einem Thema. Es gab vier Themenkomplexe: Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Und dazu entweder ein Unternehmer oder beim Thema Sicherheit eine Soldatin mit einer Migrationsgeschichte auch. Und da hat man dann eben über diese Themen sehr kurz, manchmal vielleicht etwas oberflächlich gesprochen. Und dann gab es noch eine Abschlussrede von Manfred Weber. Also man hat auch versucht, das Ganze ein bisschen unkonventionell zu halten. Auch übrigens am Schluss nach der Veranstaltung nochmal die Playlist, für alle, die es musikalisch nachleben wollten, bei Spotify reingestellt. Also man macht sich da so ein bisschen lustig drüber. Ich habe es auch so ein bisschen auf Twitter, auf Instagram ein bisschen so begleitet, weil nebenan auch noch eine Teddy-Messe war. Das lud natürlich dazu ein, zu sagen, wo ist es kuscheliger, wo ist es schöner. Aber gleichzeitig, klar, ich meine, die merken auch, die Leute reden nicht über die Europawahl. Weber zählt jetzt noch immer nicht zu den bekanntesten Gesichtern für die Europawahl, obwohl er wirklich in ganz Europa unterwegs ist. Und da muss man schon irgendwas tun, um sich selbst voranzubringen. Und dann gab es ja auch noch die Debatte darüber, warum Merkel da nicht auftritt. Und da hatten
Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, zur Rolle Merkel. Ergänzend von mir nur, ich habe wirklich zwei Sachen immer im Hinterkopf gehabt. Einmal, wir erleben da zwei Parteien, die noch vor einem guten halben Jahr aufs Finsterste zerstritten waren. Und da Einigkeit zelebrierten. Und bei allem Misstrauen, das man da haben muss bei einer solchen Inszenierung, eines konnte man schon, glaube ich, authentisch sehen, die Erleichterung darüber, wie schön das doch ist, nicht mehr zu streiten.
Es gab wahnsinnig viel Applaus für eben immer wieder so Einwürfe, jetzt verstehen wir uns ja endlich.
Ja, das Publikum, die Unionsanhänger, die meisten in Münster waren CDU-Anhänger, aber es waren auch ein paar CSU-Leute da, die haben das begeistert gefeiert, die wollen das. Die zweite Folie, vor der ich das gesehen habe, war der letzte Europawahlkampf, insbesondere der letzte Europawahlkampf der CSU mit zwei Spitzenkandidaten, einem Führungsduo, nämlich Peter Gauweiler und Manfred Weber, wo sozusagen die europapolitische Zerrissenheit der Seele dieser Partei auch noch in einem Europakritiker Gauweiler und einem klassischen Europabefürworter Weber sozusagen in den Wahlkampf getragen wurde, und das ist ziemlich schief gegangen. Jetzt versammelt sich die gleiche Partei hinter einem wirklich authentisch glühenden Pro-Europäer, und feiert sich auch in dieser Traditionslinie auch das eine echte Veränderung.
Ja, und das wird auch so optimistisch immer kommentiert. Also die so europapositive Töne, sowohl von einem eben Manfred Weber sowieso, aber Markus Söder, der früher nicht so aufgetreten ist, auch Alexander Dobrindt. Also wenn man sich mal überlegt, was der über Mario Draghi zum Beispiel gesagt hat, was der teilweise über Brüssel losgelassen hat, als Generalsekretär noch, das klingt ganz, ganz anders. Also die merken auch, wie wichtig diese Wahl wirklich sein wird und wie viel da auch dran hängt, was den Status der Volksparteien betrifft.
Ja, wobei man nicht vergessen darf, diese Europa-Seligkeit, diese proeuropäische Haltung, die da getragen wird, die ist natürlich eine Haltung von Getriebenen. Die tun das, weil sie sich damit gegen die AfD abgrenzen und abgrenzen müssen und weil sie erkannt haben im letzten Jahr, mit dem Nachplappern von der AfD-Linien funktioniert es auch nicht.
Frage, ihr seht es nicht, aber ich melde mich seit 5 Minuten.
Du musst schnipsen.
Und das ist nämlich ein guter Punkt jetzt auch für meine Frage, weil ihr habt jetzt ganz viel über die Inszenierung gesprochen und über das sich gegenseitig liebhaben, das jetzt Einheit sein. Ging es auch um Inhalte?
Naja, es gab diese 4 Themenbereiche, die ich angesprochen hatte, Wohlstand, Freiheit, Frieden, Sicherheit. Mhm. Die wurden, glaube ich, schon als die großen thematischen Punkte gesehen. Man hat eben darüber gesprochen, über gemeinsame Verteidigung in Europa. Man hat sich Unternehmer auf die Bühne geholt, der mal ein bisschen was zu einem E-Lastenbike gesagt hat, das er da europaweit entwickelt. Man hatte Unternehmen grundsätzlich, die europaweit agieren, also dieses Wirtschaftsthema Europa. Dann eben Europa als Friedensbringer sozusagen. Und dann natürlich die Rede von Manfred Weber. Mir ging es zumindest bei diesen Talks am Anfang, ehrlich gesagt, nicht tief genug, was die thematischen Punkte betrifft. Also ich glaube, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Stefan. Dann auch, du hattest ja auch das Interview mit Manfred Weber.
Also ich glaube, das war nicht darauf angelegt, jetzt in die Tiefe zu sehen, aber wenn man nach Themen sucht, dann ist ein Thema, das kann man ja auch in den Plakatkampagnen sehen, ein sich überwölbendes Thema, das ist das Thema Sicherheit, das Sicherheitsversprechen, aber eben verbunden mit dieser Konnotation, Europa zumindest kann uns Sicherheit gewährleisten. Europa, wenn wir wirklich Sicherheit haben wollen, dann geht das nur in einem europäischen Kontext, das ist eine andere Tonlage, als wir sie auch von den Unionsparteien gehört haben, wo Europa, der Zustand Europas doch als ein eher beunruhigendes Thema, als ein Unsicherheitsfaktor intoniert worden ist. Und dann war das Zweite eben, und das personifiziert Manfred Weber in besonderer Weise, war zu versuchen, einen optimistischen Blick auf Politik und auf Europa zu werfen. Vielleicht am allermeisten für mich verkörpert in diesem Wahlprogrammpunkt, er nimmt einen Kampf gegen Krebs auf. Also weg von den ganzen Themen, an denen wir uns so wund gerieben haben. Migration, das kommt natürlich vor, spielt aber schon fast nur eine Nebenrolle. Und dann glaubt er, da so ein neues Thema setzen zu können. Europa, wir besiegen den Krebs, der Kampf gegen Krebs. Das ist an sich ein ganz klassischer politischer Topos. Das haben wir in der Geschichte der letzten 50, 60 Jahre immer wieder erlebt, dass Politiker versuchen, sich damit zu profilieren. Das ist sozusagen wie so ein Raumfahrtthema, ein großes Versprechen, das abgegeben wird. Richard Nixon hat das 1971 zum ersten Mal gemacht, The War Against Cancer, als großes Thema seiner schon kriselnden Präsidentschaft. Und so versucht Manfred Weber jetzt Akzente zu setzen, die neu sind, die positiv sind, die Mut machen, die Hoffnungen setzen sollen.
Aber ist das nicht auch Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, dass man mit den traditionellen EU-Themen, wo man halt sich komplett verhakt hat, wo man keine Einstimmigkeit finden kann, die aber maßgeblich eigentlich gelöst werden müssten, um die Zukunft der Europäischen Union gemeinsam zu gestalten, dass man da halt keine Lösung hat, deshalb sucht man sich ein anderes schönes Thema?
Gute Frage. Also ich glaube, es hat vielleicht auch, also dass man vielleicht jetzt zum Beispiel dieses Thema Migration, wo man sich ja EU-weit nicht zwingend einig ist, nicht so in den Vordergrund hebt, hat natürlich aber auch damit zu tun, dass man dann wenn man das zu sehr polarisieren würde, auch der AfD wieder Raum geben würde oder den rechtsnationalistischen, rechtspopulistischen, den rechtsextremen Parteien. Und da finde ich es ehrlich gesagt sogar ganz wohltuend, dass man das nicht jetzt mit überspitzten Forderungen verknüpft und das nicht so hochhebt. Also dass Weber eher, wenn er über das Thema Migration spricht, erstmal den humanitären Ansatz betont und dann natürlich das sagt, was von ihm erwartet wird. Grenzschutz, Außengrenzschutz, schneller, mehr Leute für Frontex. Aber an sich ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man solche Themen, die vielleicht ein bisschen lebensnäher sind, an den Menschen wie Krebs, vielleicht, also im negativen Sinne, aber es gehört zur Lebenswelt leider der Menschen dazu, dass man das auch nochmal in den Vordergrund hebt, was kann Europa für dich tun? Also wo kann der positive Ansatz sein? Was mir gleichzeitig fehlt, ist zum Beispiel das Thema Klimaschutz. Ich finde, für das, dass das so ein Riesenthema ist, geht mir das noch zu sehr unter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan.
Ich würde das etwas anders akzentuieren. Also zum einen Antwort auf die Frage von Ann-Kathrin Büsker aus Köln. Ich würde das ganz klar als einen Versuch sehen von den, sagen wir mal, von den Qualthemen, wo man nicht richtig vorankommen wird und die auch in absehbarer Zeit, gerade in einem neu zusammengesetzten Europaparlament mit vielen rechten Nationalisten, Populisten, die da ganz quälend werden, also da abzulenken, andere Themen in den Raum zu stellen. Was das Thema Migration angeht, habe ich Weber auch nicht als jemanden wahrgenommen, der jetzt die Humanität an die erste Stelle steht. Er hat einen 12-Punkte-Plan veröffentlicht, eine Art nicht nur Wahlprogramm, sondern schon fast eine Art Regierungsprogramm des möglichen neuen Kommissionspräsidenten. Da steht als allererstes die Aufstockung von Frontex. Schneller als bisher geplant, 10.000 zusätzliche Frontex-Grenzschützer, die nach den jetzigen Beschlüssen des Rats bis 2027 kommen soll. Das will er schon 2022 erreichen. Eine materielle Aufrüstung von Frontex will er vornehmen. Und im Gespräch sagt er dann, ja, das soll auch dazu dienen, dann das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Humanitäre Aspekte, das spielt im Wahlprogramm der Unionsparteien, wird das erwähnt. Aber das Überbordende ist der Sicherheitsaspekt. Und Weber würde das selber, hat das auch im Interview, das ich da mit ihm führen konnte, so geschildert, hat gesagt, wir müssen erstmal die Grenzen schützen, bevor wir dann auch wieder über legale Zugangswege reden können. Aber ich glaube, man darf sich nicht drüber hinwegtäuschen. Das, was wir im Moment erleben und wofür auch Weber jetzt, etwa auch mit dem ausdrücklichen Verweis auf die Vorschläge des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz steht, die er sich zu eigen machen will, auf die er aufbauen will, das ist eine Politik des effektiven Grenzschutzes oder Kritiker würden sagen, der Abschottung Europas.
Dem würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht widersprechen. Also ich meinte eher, fand es interessant, dass er, wenn er dieses Thema anspricht, zunächst immer, also in der Rede war das so, immer sagt, wir haben eine humanitäre Pflicht zu helfen. Klar, das liegt in unserer, christlichen Tradition oder so, dass er nicht immer sofort einsteigt mit der Abschottung und das auch in seinem Wording eher ruhig hält, als es zu eskalieren. Das finde ich.
Er versucht durchweg eben diesen positiven Ton beizuhalten und da auch keine Themen reinzubringen, die irgendwie, sagen wir mal, kontaminiert, schmutzig sein könnten. Für mich eigentlich war das Bemerkenswerteste und ist das Bemerkenswerteste bei diesem Weber, mit welchem Elan und Anspruch er auf dieses Amt des Kommissionspräsidenten zugeht.
Das finde ich auch spannend, ja.
Das fand ich habe ich versucht, in dem Interview mit ihm auch rauszuarbeiten. Er tritt eigentlich an, wie jemand der Regierungschef wird, wie jemand der Kanzler wird. Wahlprogramm und ich werde dann machen, ich werde durchsetzen, ich werde denen sagen, das ist mit dem Amt des Kommissionspräsidenten, so wie es in den europäischen Verträgen, wie in der europäischen Verfassungsordnung angelegt ist, eigentlich überhaupt nicht vereinbar. Die Europäische Kommission, die EU-Kommission ist keine Regierung. Sie ist die Hüterin der Verträge, sie hat eine Art oberste Notariatsfunktion, sie ist eine oberste Verwaltungsbehörde, aber keine Exekutive, keine Regierung. Die Regierungen sitzen im Rat und daran wird er auch nicht vorbeikommen. Und das hat er schon in einer bemerkenswerten Art und Weise, ich würde eigentlich sagen, ignoriert im Gespräch. Er hat gesagt, nein, da gehe ich dann auch in den Rat und werde mal sagen, Freunde, er sagt, ich werde mich dann berufen darauf, dass ich ein Mandat aus den Wahlen und ein Mandat des Europäischen Parlaments habe. Das ist, gelinde gesagt, ausgesprochen ambitioniert. Das ist ein Versuch, die europäische Verfassungspraxis sehr fundamental zu ändern. Wenn er das wirklich ernsthaft durchziehen will, dann stößt er damit auf heftigen Widerstand im Rat.
Man könnte es auch wieder als deutsche Überheblichkeit deuten.
Ja, aber ich...
Naja, es ist ein Versuch natürlich, es ist erkennbar, der Versuch, so schildert er das ja auch selber, diese Wahlen und das Europa konstitutionell zu demokratisieren, nach dem Muster nationaler Demokratien. Wir haben ein Parlament, das wird gewählt und aus dem Parlament geht die Kommission hervor. Nun wissen wir, es ist so, der Kommissionspräsident wird vom Rat vorgeschlagen, muss dann vom Parlament bestätigt werden. Wir haben das nach den letzten Wahlen zum ersten Mal gesehen, diesen Anspruch des Parlaments mit dem Verfahren der Spitzenkandidaten. Angela Merkel war schon damals sehr skeptisch, aber die haben das durchgezogen. Es ist gelungen, es musste der Spitzenkandidat der stärksten Partei, der EVP damals, Jean-Claude Juncker, wurde zum Kommissionspräsidenten gemacht, obwohl die Regierungschefin des stärksten Landes, Angela Merkel, da ausgesprochen skeptisch gewesen ist. Jetzt allerdings, das muss man ja sehen, sind die Voraussetzungen nochmal anders. Damals hatten wir schon vorher erkennbar eine große Koalition zwischen den Sozialdemokraten und den Christlich-Konservativen im Europäischen Parlament. Persönlich dann auch durch das gute Miteinander von Juncker und Martin Schulz. Da war klar, die können gute Deals machen. Das wird jetzt nach der jetzigen Europawahl in jedem Fall anders, denn die Stimmen der EVP-Leute und der Sozialdemokraten werden nicht mehr genügen. Die brauchen die Liberalen, den ALDE-Block, wie immer, der sich dann mit Macrons neuen En Marche-Leuten formiert und möglicherweise der Grünen. Das wird also ausgesprochen kompliziert, überhaupt dahin zu kommen, wo Manfred Weber hin will.
Dann glaube ich, werden wir diesen Europawahlkampf aber jetzt in der Schlussphase, ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie sich der nach diesem Auftakt bei der Union noch weiter entfaltet. Ich bin auch gespannt, wie die anderen Parteien nachziehen. Ich sehe noch nicht, dass der Funke übergesprungen ist und dass wir in die große Europabegeistertheit haben hier, zumindest in Deutschland. Also entsprechend, glaube ich, sind die letzten 4 Wochen jetzt nochmal spannend.
Und wir werden auch noch Podcasts zu anderen Parteien machen, auch auf die noch schauen. Dafür ist in den nächsten 4 Wochen bis zur Europawahl Gelegenheit. Das war's für heute, Folge 92 des Politik-Podcasts. Wie immer, wir freuen uns über alle Rückmeldungen, haben uns über die gefreut, die uns auch in den letzten Wochen erreicht haben. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.